Quidditching mit Forko.
Hä?
Hä?
Steff?
Was?
Hast du dich jetzt verdrückt?
Ja, nee, ich glaube, warte mal ganz kurz. Nee, weiß ich nicht.
Ha?
Hast du dich verdrückt?
Mach mal das richtige Intro, bitte.
War das jetzt der richtige Sound am richtigen Hotkey oder war das jetzt falsch?
Du bist der Hotkey-Meister.
Irgendwie, okay, warte mal ganz kurz. Ja, also ich glaube, irgendwie war das jetzt eine ganz komische Geschichte, oder?
Ja, schon.
Also warum war der Sound da jetzt am Anfang?
Weiß ich nicht. Sind wir vielleicht heute nicht nur zu zweit
aber
unterwegs?
Kann das sein?
Ha.
Haben wir eventuell Gäste hier heute?
Haben wir Gäste? Probieren wir es mal. Hallo, ist hier noch jemand?
Ist hier noch jemand in der Leitung?
Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zum Facharztkonzil für Podcastmedizin.
Das Facharztkonzil für Podcastmedizin, meine Freunde. Wir begrüßen unseren höchstpersönlichen Facharzt für Podcastmedizin heute hier, den lieben Volker.
Hallo Volker!
Hallo Volker, sei gegrüßt.
Hey, hey ihr zwei Oberblaulichter, wie geht's euch?
Ja, uns geht's super. Ich hoffe, dir auch. Also Marie, wie geht's eigentlich dir? Wir haben eigentlich jetzt, das bringt meine ganze Routine durcheinander. Ja, normalerweise ist die Routine ganz klar. Marie, wie geht's dir? Bla bla bla, Med.at. Bla bla bla, wie geht's dir? Bisschen Stress, aber alles in Ordnung. Ich bin müde, Dauerzustand. Ha ha ha, wissen wir alles schon, gell? Es ist eigentlich immer das Gleiche. Aber heute ist ein besonderer Tag.
Ja.
Denn wir fragen jetzt einfach mal ganz ausführlich, lieber Volker, wie geht's dir heute?
Mir geht's extrem gut. Ich bin zwar auch ein bisschen müde, weil der Tag relativ anstrengend war, aber ich bin extrem aufgeregt und extrem gespannt, wie das heute wird mit euch zwei und bin froh, dass es endlich geklappt hat.
Ja, das sind wir auch. Also Wir sind super happy, dass es geklappt hat, oder Marie, was denkst du? Endlich haben wir es zusammengebracht.
Ich freue mich wie ein Schnitzel, dass wir heute zu dritt hier sind. Also wir sind virtuell beieinander quasi. Das nächste Mal haben wir schon gesagt, machen wir es dann in Persona. Und ich habe so viele Fragen und ich habe so viel alles, weil endlich ist unser Facharzt für Podcastmedizin mal 45 Minuten zu unserer freien Verfügung. Musst uns dann nachher sagen, wie arg die Honorarnote wird, die du uns stellen wirst. Aber
das lässt sich in Naturalien gut auszahlen.
Moment. Herr Doktor, was? Was?
Naturalien. In flüssigen Naturalien.
In flüssigen, okay. Das beruhigt mich jetzt ein bisschen, weil ich habe gedacht, ich muss die Marie verkaufen.
Weißt du gut, dass du mich verkauft hättest. Super.
Ja, Naturalien sind per se so Sachen zum Essen oder zum Trinken.
Per se, ja, sicher.
Ja.
Ich meine,
also,
ja,
wir reden über Bier, oder? Trinkst
oder
du Bier?
Ähnliches, ja.
Oder
ja,
ähnliches,
selten,
ja, okay.
Eher Gin Tonic.
Okay, Gin Tonic. Ja,
verstehe.
Damit kann ich auch dienen. Ich habe ganz guten Gin zu Hause, dann müsstest du nur einen Tonic mitbringen, dann wäre das gegessen.
Ist kein
das
Problem.
Das würde ich sonst besorgen.
Ja. Okay, super Sache.
Aber Volker, magst du vielleicht, wir haben dich irgendwie, das war so ein total lustiger Prozess. Du hast uns irgendwann mal auf Insta geschrieben und seitdem bist du irgendwie fixer Bestandteil unseres Podcasts und hast da den Facharzt irgendwie eingenommen.
Er hat ein eigenes Intro.
Ich weiß, ich lieb's, aber magst du vielleicht einfach mal kurz
umreißen? Ja, aber ich hab's nur deswegen, weil ich's eingesungen habe.
Magst du uns irgendwie, was du hast angefangen?
Magst du uns irgendwie kurz umreißen, was du so machst, wer du so bist? Das wäre vielleicht, glaube ich, für uns alle also ganz cool.
Ja, würde mich auch interessieren.
Also du meinst neben meinem Facharzt für Podcastmedizin?
Ja,
ja,
also was
natürlich.
Ist dein Nebenjob?
Genau, was ist dein Nebenjob?
Ja, also ich bin in meinem Brotberuf wirklich Arzt und das aber am dritten Bildungsweg mittlerweile. Also ich habe Spätstudien angefangen, erst mit 30, dafür halt dann in Mindeststudienzeit durchgezogen und mache jetzt das, was ich immer schon machen wollte, am liebsten Notfall- und Intensivmedizin und ich komme halt aus der Präklinik, war relativ lange im Rettungsdienst, mittlerweile glaube ich 20 Jahre oder so, Genau. Und fahre für eine größere Blaulichtorganisation, also jetzt nicht mehr aktiv, war dann zwischendurch einmal im Lehrwesen tätig und habe so Laien erklärt, wie man reanimiert. Genau. Und mache das halt jetzt als Brotberuf.
Cool. Das klingt ein bisschen wie unsere Schulungstage. Ja. Laien erklären, wie man reanimiert.
Aber das heißt, du bist einer der wenigen Ärzte, die sich wirklich vorgenommen haben vor dem Studium, ich werde Notarzt, und du bist wirklich einer geworden, dann quasi.
Genau, also das war meine Grundidee fürs Medizinstudium. Ich möchte Notarzt werden und am liebsten möchte ich gern Hubschrauber fliegen. Das wäre so irgendwie ganz cool. Also falls da draußen mal irgendwie ein Notarzt-Hubschrauber-Team wäre, das noch einen Notarzt braucht, ich wäre sofort dabei. Genau, und habe dann halt mein Studium durchgezogen, relativ unspektakulär, mit viel Lernen und nebenbei trotzdem arbeiten, weil wenn man halt schon ein bisschen älter ist, muss man trotzdem schauen, dass man sich seinen Lebensunterhalt verdient.
Yay!
Und war aber immer mit der Intention dahinter, dass ich Notarzt werde, und habe dann viele Fachrichtungen präferiert und bin halt jetzt dann zum Schluss eigentlich bei der Notfallmedizin geblieben, bin aber nicht Anästhesist.
Okay.
Aber was wäre so die Nummer zwei gewesen? Also wenn es nicht die Notfallmedizin geworden wäre, was hat dich im Studium am meisten gecatcht, wo du gesagt hast, wenn nicht das, dann das?
Orthopädie war mal kurz dabei, Pädiatrie war mal dabei, dann war Kinderchirurgie dabei. Ja, aber das Problem bei Pädiatrie ist, es gibt Eltern dazu.
I know that problem.
Und es sind nicht alle Kinder so nett. Also es hat schon was, Kinderheilkunde, aber wie gesagt, es sind die Eltern meistens dabei und das ist hin und wieder doch ein Problem.
Ich verstehe das null. Also ich sag's jetzt ganz ehrlich, gell, ich habe Bekannte meiner Eltern.
Ich habe Eltern.
Ich war gerade am Wochenende bei Bekannten meiner Eltern und die haben so ein 4-jähriges Kind, die ist eigentlich total nett. Und dann kam halt die eine so um die Ecke und meinte so, du kennst dich doch mit Spritzen aus. Und ich so, ja. Und dann kannst du mein Kind impfen? So ein Zeckenimpfstoff. Also vollkommen wurscht, IM kann ich, weiß ich, wie funktioniert. Und ich so, ja. Und dann musste ich dieses 4-jährige Kind Zecken impfen und es hat mir selber, glaube ich, mehr wehgetan als ihr, weil sie hat nicht mehr geweint oder sonst was. Und ich war so, oh Gott, ich muss dieses Kind jetzt impfen. Ich kann mir null vorstellen, nein.
Nein, furchtbar. Also geht gar nicht. Mir taugen die Erwachsenen
Die haben es verdient,
halt,
wenn man ihnen
wehtut. Nein. Nein, die haben es auch nicht verdient, wenn man ihnen wehtut. Aber ich glaube, dass man halt mit Erwachsenen ein bisschen leichter reden kann. Der Vorteil bei Kindern ist, sie lügen dich nicht an. Das hat schon was. Also wenn ein Kind sagt, es hat Schmerzen, dann hat es Schmerzen. Du musst halt rausfinden, wo. Das machen Erwachsene nicht ganz so oft. Die lügen auch hin und wieder mal, wenn sie sich wehgetan haben, über die Geschichte, wie sie sich wehgetan haben.
Ich bin da wirklich draufgefallen,
ja,
ganz
genau.
Sicher.
Das lag da und ich bin gestolpert. Und dann bin ich mit meinem Arsch voran auf diese Flasche gefallen. Und jetzt steckt sie quasi irgendwo ganz weit oben im Sigmoideum. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert hat, aber es ist so passiert. Ich kenne die Scheiße. Ja, ich habe in einer Erwachsenennotaufnahme gearbeitet. Ich kenne die Scheiße. Das ist einfach gelogen.
Ich habe während meinem Studium auf einer Unfallchirurgie ein Praktikum gemacht. Nein. Ich habe auf einer Unfallchirurgie ein Praktikum gemacht für 4 Wochen. Und da ist halt auch weiß nicht, 3 in der Früh einer hergekommen und hat gesagt, er ist von der Leiter geflogen und es tut ihm jetzt das Becken so weh. Und wie man das halt so macht, man macht halt dann ein Röntgenbild. Und auf diesem Röntgenbild war so ein, weiß nicht, so 10 cm kreisrunder Gegenstand. Und er hat dann irgendeine Ausrede gehabt, ja, er hat Vorhänge aufgehängt und dann ist er auf diese Kugelkerze draufgeflogen. Und meine einzige Reaktion drauf war, es war halt 3 in der Früh, ich habe ihn nur gefragt, hängen Sie immer Nacktvorhänge auf?
Oh, das ist schon wieder der Folgentitel. Einfach nur.
Das ist gut. Ja. Also ich hänge auch immer nackt meine Vorhänge auf.
Nur.
Definitiv ausschließlich, weil ich bin der Meinung, meine Nachbarn sollen auch davon profitieren. Und deswegen stelle ich mich dann auf die Leiter nackt vors Fenster.
Um Mitternacht.
Das ist mein Weib.
Genau. Und fällst halt dann runter und direkt da drauf. Also ich habe ihm zumindest dann gesagt, ich weiß zwar nicht, wie das reingekommen ist, aber ich weiß, wie es rauskommt. Und das halt nicht auf die Art und Weise, wie es reingekommen ist.
Das heißt, ihr habt das operiert?
Ja, genau, das gehört dann rausoperiert. Das bekommst du auch so nicht mehr raus.
Ja, nicht schlecht. Also ich habe da, wie gesagt...
Bisschen Klinikaufenthalt für ein paar Tage.
Ich meine, das ist ja so ein Kinderkopf, oder? Ich
mein, ja, schon.
10 Zentimeter?
Ja, schon.
Scheiß, die waren da.
Aber weißt du, das sind die skurrilsten Sachen. Ich habe ja auch damals, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, die Geschichte erzählt von dem, weiß nicht, 14-Jährigen, der auf den Dildo von seiner Mama draufgefallen ist, ne? Wo dann unser Chirurg da wie der Automechaniker unter diesem Arsch von diesem Jugendlichen gelegen ist und versucht hat, mit einer Zange wie beim Ölwechsel da diesen Dildo zu entfernen. Und ich abgebrochen bin in der Früh, weil er das so mit so einem trockenen Humor, mit diesem ukrainischen Dialekt, den er in seinem Deutsch drinnen hat, weißt du, bin ich unter diese Kind gelegen, wie Automechaniker bei Ölwechsel. Habe ich versucht, mit dieser Zange diesen Dildo rauszuholen, habe ich keine Chance gehabt, haben wir aufschneiden müssen. Göttlich, ich bin abgebrochen.
In der Klinik, wo ich da das Praktikum gemacht habe, die haben einen eigenen Ordner dafür mit Sachen, die sich Patienten in gewisse Körperöffnungen hineingesteckt haben, die dort vielleicht nicht hineingehören. Und das Skurrilste war dann wirklich so die Kuchengabel, nicht hinten, sondern vorne und nicht bei der Frau, sondern beim Mann.
Autschi-wautschi.
Das war dann... Genau.
Also das kann ich mir jetzt so...
stelle ich mir auch schmerzhaft vor.
Ja, also rein aus der männlichen Perspektive kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Also ich will mir das auch nicht vorstellen.
Ich mir aus der weiblichen jetzt auch nicht. Weil, es tut mir super leid.
Ja, okay, nein. Verständlicherweise. Aber ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Aber ich glaube nur so am Rande, das ist auch schon ganz lange her, deswegen bringe ich es jetzt nochmal. Ich habe mal während meiner Pflegeausbildung an der Uni ein Praktikum gemacht.
Eine Kuchengabel
gesetzt. Nein, ich habe mich nicht auf eine Kuchengabel gesetzt. Ja, das fangen wir jetzt gar nicht an.
Du bist
an
auf eine Stelle. Kugelkerze geflogen.
Ich bin auf eine Kugelkerze beim Vorhangaufhängen.
Da gibt's aber eh so Kerzen, die schauen so...
Wir hören jetzt auf. Wir hören da jetzt auf. An der Stelle hören wir jetzt auf mit dem Thema, Marie. Das geht in eine Richtung, die mir hier zu schlafzimmerlastig wird. Gell? Das können wir gerne später besprechen, aber jetzt nicht. Ja?
Nein.
Okay.
Ja, und du musst vor allem dann bei der Folge wieder dieses E dazu machen, dass es halt...
ja, aber das ist immer dabei. Das habe ich schon aufgegeben. Das ist schon Automatismus beim Bearbeiten, dass ich das anhake, dass es für eine Hörerschaft über 18 bestimmt ist. Ja? Das ist vorbei. Die Hoffnung, dass wir jemals eine Folge rausbringen, die das nicht hat, ist vorbei. Aber ich habe ein Praktikum gemacht auf einer Station, die spezialisiert ist auf Wachkoma, Schlaganfall, Frührehabilitation und Querschnitt.
Das klingt wie eine furchtbare Geschichte.
Also das war eine richtig, also es war auch ein wirklich harter Tobak für mich, vor allem es war eins der ersten Krankenhauspraktika, die ich damals gemacht habe.
Kaka-Ausräumgeschichte.
Nein, das ist eine andere Geschichte. Nein. Und da hatten wir einen relativ jungen Patienten, also mit einem frischen Querschnitt. Relativ jung, da redet man in der Medizin ja, sage ich jetzt mal so, der war 50. Ja, das ist für die Medizin ja ein junger Patient im Endeffekt. Und der war von Beruf Busfahrer und hatte den Querschnitt aufgrund von einem Tumor in der Wirbelsäule. Und diesen Tumor haben sie dann rausoperieren müssen und bei der Operation und vorher haben sie ihm schon gesagt, er wird fast sicher einfach Hüfte abwärts gelähmt sein nach dieser Operation. Und es ist dann auch so eingetreten, aber die andere Option wäre sterben gewesen. Also von dem her weiß ich jetzt nicht, gell? Mhm. Und er war dann auch tatsächlich von der Hüfte abwärts gelähmt und er war halt auf dieser Station zur Frührehabilitation und halt quasi Aufbau, dass er halt alles lernt. Musst ja alles neu lernen, ja, im Endeffekt. Jeden scheiß kleinen Ablauf musst du neu lernen. Und der hatte halt auch keine Kontrolle mehr über seine Blasenfunktion.
Oh, shit.
Aber in der Hinsicht, dass er quasi auch, er hat erstens nicht gemerkt, wenn seine Blase voll ist und er hat auch keine Kontrolle über die Blasenfunktion gehabt in keinster Weise.
Muskel.
Genau. Mhm. Und jetzt war das halt so, was machst du mit diesen Patienten? Du bringst, wenn sie fähig sind dazu, Selbstkatheterisierung bei. Das heißt, da gibt es so Einmalkatheter, die sind ein bisschen kürzer, wie man sich das jetzt vorstellt. So ähnlich wie alle, die ein bisschen rettungsgeschädigt sind, so ähnlich wie ein Absaugkatheter, nur kürzer und mit einer abgerundeten Spitze.
Ich muss jetzt kurz was fragen.
Ja, frag.
Haben die dann auch kein Gefühl mehr in ihren Genitalien?
Ja, wenig bis gar nichts eigentlich. Also bei ihm war es so.
Es kommt darauf an, wie hoch der Querschnitt ist.
Wenn der keine
Blase. Also es kommt wirklich darauf an, wie hoch der Querschnitt ist.
Wenn die Blasenfunktion
kann es auch sein, dass die, Ja, aber die Blasenfunktion ist ja, du musst ja unterscheiden zwischen einem Ziedel im Hautnerv, der, damit du Berührungen spürst, und zwischen deinem Harndrang.
Okay.
Ja, das sind ja zwei unterschiedliche Sachen und auch von der Blasenfunktion her. Aber je nachdem, wie hoch der Querschnitt ist, können sie auch natürlich die sensiblen Nerven betroffen sein und dann spüren sie auch ihre Genitalien nicht mehr.
Könnte man das theoretisch auch über so Hautdermatome feststellen, ob das jetzt, ob da jetzt der Genitaltrakt auch betroffen ist und die Blase auch? Gibt es da einen Unterschied jetzt von den Dermatomen her oder ist das so nicht feststellbar?
Ja, der Blasennerv selber entspringt ein bisschen höher als der Hautnerv oder der sensible Hautnerv für die Genitalien.
Also theoretisch ja, wenn man es ganz genau machen ja, aber würde, theoretisch.
In Wahrheit, wenn es ein kompletter Querschnitt ist, dann ist es ein kompletter Querschnitt, dann spürt er sensibel auch nichts.
Okay.
Und also, irgendwer darf jetzt noch ganz kurz das Wort Dermatome erklären.
Ja, das darf jetzt der Volker machen.
Ein Dermatom ist ein Hautareal, welches von einem Nerv versorgt wird.
Hast du das jetzt gerade irgendwo runtergelesen?
Nein, das lernt man.
Respekt. 10 von 10 Respekt. Aber das ist der Mediziner unserer Wahl, ne? Aber im Endeffekt, also ich habe das jetzt so im Notfallsanikurs gelernt, dass es du im Prinzip durch feine Berührungen an der Haut an gewissen Stellen, also man kann das googeln, googelt es einfach Dermatome und Nerven oder sowas, dann gibt es da eh recht schöne Bilder dazu.
Ja, welches Areal von welchem Nerv versorgt.
Ja, genau. Und somit kannst du sagen, okay, wo ungefähr ist die Verletzung, rein theoretisch, ab wo hast du dann die Einschränkungen, das kann man testen.
Gut, wir waren bei armen Menschen, die sich selbst irgendwelche Schläuche nicht anrühren schieben.
Ja, genau, so arm war er dann auch gar nicht mehr nach der Geschichte tatsächlich für mich in meiner Auffassung. Aber dem haben wir halt dann quasi beigebracht, und es war halt dann auch irgendwann mein Job, wenn ich den Patienten übernommen habe, quasi an dem Tag, dass wir mit ihm quasi das trainieren, dass er das selbst zu Hause macht in einem gewissen fixen Zeitabstand, dass die Blase nicht zu voll wird.
Aber ist es dann auch ein tut mir furchtbar leid, ich weiß, wie Kathet dann funktioniert, deswegen ist es dann auch ein kleinerer Schlauch, weil bei den großen
muss man verschiedene.
Immer so ein bisschen durchdehnen.
Nee, es gibt verschiedene. Okay. Also je nachdem, wie groß die Harnröhre ist, brauchst du halt einen größeren oder einen kleineren, ne? Also ja klar. So, und der hatte das Zeug halt alles schon komplett neben seinem Bett in so Körben fertig hingelegt, dass er eigentlich rein theoretisch selber dran denken kann, dass er das, ich glaube, alle 2 Stunden muss er das machen, dass er, oder alle 4 Stunden, sowas, alle 4 Stunden, und er sollte das eigentlich selber machen. Und mein Job als kleiner Praktikant, als kleiner Student war halt so, du gehst da alle 4 Stunden hin und schaust ihn an und sagst, Hubert, hast du dich schon katheterisiert? Dann hat er mich meistens angesehen, der war auch so ein bisschen schmierig, der war komisch, der war eigentlich ein bisschen eklig. Und dann schaut er mich an und sagt, nee. Dann habe ich gesagt, so, ja, aber Hubert, fiktiver Name bitte, Hubert, du weißt, du musst das alle 4 Stunden spätestens machen, dann machen wir das jetzt. Ja, macht er gleich. Und ich habe genau gewusst mit der Zeit, er macht das nicht, wenn ich jetzt gehe. Dann habe ich gesagt, ich bleibe hier jetzt stehen, bis du das gemacht hast. Dann hat er halt mal so geschnaubt und hat gesagt, ach, ja okay, wenn es sein muss, dann machen wir das jetzt. Ja? Und hat sich halt dann da selber, so steril, wie es halt irgendwie ging für seine Verhältnisse, hat sich da halt selbst katheterisiert. Ja? So, dann lässt du diesen Hahn ab und dann passt es wieder und alles in Mistkübel nebenbei und fertig.
Ja, das ist dann kein Sackerl, sondern naja, einfach
so
nur...
eine Hahnflasche, einfach okay. So eine Flasche, wo er halt dann das Deswegen Ende vom Katheter reingehangen hat. Rein theoretisch wäre die Theorie dahinter, dass wenn er dann zu Hause ist, mit dem Rollstuhl durch die Gegend fährt, dass er das selber macht und dann halt auch mit einer Flasche oder wenn er kann, sich aufs Klo umsetzen und das am Klo machen. Das geht ja, also alles kein Problem, ja. Und irgendwann waren halt seine Einmalkatheter, seine sterilen leer in seinem Korb. Und ich habe das gesehen und habe mir gedacht, okay, passt, ich hole da jetzt einfach neue, ja. Und die sind genau wie die Absaugkatheter auch farbkodiert. Je nach Durchmesser, ja, nach Lumengröße sind die farbkodiert. Und ich gehe halt ins Lager. Schau das Lager durch und sehe halt, okay, der hat, glaube ich, immer grüne gehabt oder so und die gab es halt nicht, hat man halt gerade nicht und habe ihm halt eine Nummer kleiner genommen. Ja, was an und für sich wurscht ist, weil dann rinnt es halt ein bisschen langsamer. Meine Güte, ja, kein Drama. So, gebe ihm die rein und er schaut die Katheter an, schaut mich an, schaut so ein bisschen gelangweilt rein und sagt, hey, Stefan, warum die Kleinen? Dann habe ich gesagt, du, Hubert, wir haben nur die Kleinen jetzt aktuell. Und er so, ja nee, aber dann bring mir lieber eine Nummer größer, weil dann kitzelt es wenigstens ein bisschen angenehm, wenn er sich das Ding in seinen Penis schiebt. Und ich schaue ihn so an, er schaut mich an mit so einem komplett verstohlenen Blick und ich war einfach nur angeekelt in dem Moment von ihm und wollte einfach nur raus aus dem Zimmer und habe gesagt, ja okay, ich hole dir die Großen, aber ich bin schnell weg.
wieder ein Moment, wo ich wirklich bewundere, dass du dieses Studium fertig machst.
Ja, ich frage mich auch, wie ich das gemacht habe eigentlich, aber irgendwie ist es gegangen.
Oh je.
Ja, ja.
Aber das bringt mich wieder an den Punkt, dass halt Patienten gerne lügen, wenn sie sagen, ja, habe ich schon gemacht.
Ja.
Hast du eine Geschichte mit der abstrusesten Sache, die dir ein Patient je erzählt hat, wo du dir schon gedacht hast, Alter, glaubst du wirklich, dass ich dir das glaube? Minus die Kerzengeschichte.
Minus die Kerzengeschichte.
Ja.
Lass mich kurz überlegen. Ja, habe ich. Also gleiches Praktikum. Anderer Dienst war ein junges Pärchen, sie war so 27 oder so und er irgendwie so Anfang 30. Jedenfalls, das war so am Nachmittag.
Das ist safe eine Sexgeschichte.
Verkehrsunfall.
Nein, also sie hatte halt so eine kreisrunde Verbrennung am Hinterteil und hat gesagt, sie ist im Solarium gelegen. Und während sie da drinnen gelegen ist, ist das Solarium so heiß geworden, dass dann diese Röhren explodiert sind und deswegen hat sie da jetzt eine Verbrennung zweiten Grades, glaube ich. Ja, also es war schon auf ihrem Hintern, ja, so kreisrund, zumindest nur auf einer Pobacke. Ob die linke oder rechte, frag mich nicht, ist schon ein bisschen länger her.
Das ist das Final Destination 3.
Ja, so ungefähr, ja. Jedenfalls. War ich halt dann ein bisschen stutzig als so junger Student und hab sie dann gefragt, na ja, aber wie war das Solarium? War das so ein Röhrensolarium oder so eins zum Hinstellen oder so? Na, das ist schon eins zum Reinlegen halt. Und dann habe ich gesagt, na ja, aber das sind nirgendwo Glassplitter, also wenn es wirklich so explodiert ist, dann müssen da irgendwo doch Glassplitter so sein und das ist halt nicht und es ist so wirklich kreisrund, scharf begrenzt gewesen. Und ihr Freund war halt auch immer dabei und dann haben sie die immer so getuschelt und sollen wir doch erzählen, sollen wir nicht erzählen. Und ich habe gesagt, wissen Sie, es ist mir ziemlich egal, aber es bringt halt nichts, weil ich komme sowieso irgendwann einmal drauf. Und lange Rede, kurzer Sinn, sie hat gekocht und die hat noch so einen ganz alten Plattenherd. Und es ist die zwei halt dann, er ist auch irgendwie heimgekommen von der Arbeit und ja, wie man halt junge Menschen gerne so sind. Ja, es ist eine Sexgeschichte. Sie hatten halt dann Lust aufeinander. Und er hat sie halt genommen und auf den Herd draufgesetzt und die hat dann. Ja, und ich glaube, dass es dass nicht nur zwischen ihnen die Funken gesprüht sind, sondern dass es halt gerade kurz einmal gezischt hat und ja, sie dann halt irgendeine Ausrede suchten, warum sie am Hintern eine kreisrunde Verbrennung hatte.
Wie gut. Wow, das erinnert mich direkt wieder an die eine Geschichte, wie ich noch in der Erwachsenennotaufnahme gearbeitet habe und in dem Nachtdienst ein junges Pärchen auch zu uns gefahren ist. Die waren wenigstens gleich ehrlich, weil sie sind zu zweit rein, sie halt schmerzerfüllt auf unserer Liege und der Doktor, ich war halt noch im Raum und sagt halt, ja, was ist denn passiert? Gell? Und sie halt so, also wir hatten Sex. Und irgendwie glaubt sie, ist was kaputt gegangen. Und der Doktor schaut mich an, schaut sie an, schaut ihren Freund an und der Freund halt so, ja komm, jetzt sei halt nicht so, wir hatten Analsex und wir glauben, der Schließmuskel ist am Arsch. Also kaputt. Und dann hat er halt draußen warten müssen.
Schließmuskel im Arsch.
Ja, genau. Und er hat halt draußen warten müssen. Das war so goldig, weil, ich nehme das jetzt gleich mal vorweg, er war nicht kaputt. Es war einfach nur, ja, aber nichts kaputt. Und jedes Mal, wenn ich in den Wartebereich raus musste, weil Infusionen umhängen oder Venflon rausziehen, weil der jetzt heim darf oder was auch immer, vollkommen egal. Und es waren nicht viele Leute da draußen oder sei es einfach nur, dass ich aufs Klo wollte oder sowas. Und bei ihm vorbeigegangen bin, hat er zuerst aufgeschaut, wie die Tür aufging, oh, ob das vielleicht seine Freundin ist, die raus darf. Hat gesehen, oh nee, ist der Pfleger, der die ganze Story kennt und hat direkt, direktissimo seinen Blick in Richtung Boden gesenkt und hat mich nicht anschauen wollen. Es war einfach nur göttlich und der hat mir so leid getan, weil ich mir gedacht habe, so Brudi, jetzt warst du ehrlich, warum bist du jetzt so geschamig, meine Güte.
Eine Freundin von mir, Grüße gehen raus, musste mal, ohne Witz, die Feuerwehr mit scharfem Gerät holen, um zwei Personen voneinander wieder zu trennen, weil sie durch Metall verhakt waren. Die hatten beide Intimschmuck an ungünstigen Stellen und haben sich dann so brachial ineinander verhakt damit, dass das wirklich irgendwie angeschwollen und geschissen worden ist. Und die hat dann Gott sei Dank in ihrer geistigen Umnachtung sich selber gepierst, weiß also irgendwie, wie sich sowas anfühlen sollte vielleicht. Und hat dann in geistiger Umnachtung gesagt, ja, wir brauchen jetzt einen Seitenschneider. Wir brauchen dann die Feuerwehr. Und hat die dann irgendwie getrennt. So mit so.
Jetzt selber ist aber da gestanden, jetzt gesagt, so hast du einen Werkzeugkasten.
Gekommen.
Ja, genau, die Spreizzange. So, ja, hast du wohl einen Werkzeugkasten, du die, ha? Ich hole die Zange, mach mal Klick-Klack und dann fahren wir.
Ja, aber wie viel Angst hast du vor allem, wenn es um, keine Ahnung, um dein Genital geht, dass da wer jetzt mit einem spitzen Zangending sie hängt?
Also ich glaube, ich rede jetzt für wahrscheinlich einen Großteil der Männlichkeit, ja.
Ja, eben.
Einfach ja.
Ja.
Ja. Das, ja. Und das ist nicht diskutabel. Hm. Weil da ist einfach was absteht, ne? Was prominent ist, ja, in irgendeiner Form. Und da kann man halt auch unabsichtlich reinschneiden. Das ist so. Ja, das ist jetzt hier ein ernstes Thema. Was kann man denn kaputt machen? Ja, im schlimmsten Fall ist halt wieder, ja, aber wenn es ab ist, ist ab.
Ist es wirklich so? Also, wenn ein Penis ab ist, ist er dann ab?
Überforderung.
ob man einen Penis transplantieren kann, das
ist die Frage. Aber
meine Kollegen von der Urologie fragen, ob das geht oder nicht.
Mhm.
Das ist eine sehr gute Idee, weil ich kann da nur Kinderurologen fragen.
Vielleicht ist es so ähnlich wie beim Finger, je nachdem, wie lange das schon weg ist und man das dann wieder annehmen kann oder nicht. Keine Ahnung. Also das ist nicht ganz mein Fachgebiet.
Aber ich sehe schon, das Format hier, das werden wir, glaube ich, öfter machen.
Ja, das ist witzig. Das ist sehr witzig.
Ja, das ist sehr geil.
Und, macht richtig Spaß mit euch, ja.
Wir sind echt happy, dass du Zeit hast für uns heute, Volker. Das ist richtig gut.
Ja, es freut mich wirklich, also dass das so kurzfristig gegangen ist.
Volker, wie war das für dich, der Sprung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus? Ich nehme an, der war irgendwie fließend, oder? Weil du hast dann schon Praktika gemacht und so weiter. Aber bist du heute noch so, dass wenn du, also falls du, keine Ahnung auf welcher Station, aber falls du Patienten dann vom Rettungsdienst übernimmst, dass du dann so, oh ja, okay, ja, okay, das sind wieder die Rettungsdienstler. Ich weiß, was die sich jetzt, also wie ist das für dich?
Also prinzipiell hilft mir der Rettungsdienst, um Sachen einzuschätzen, ob die jetzt kritisch sind oder nicht. Also dieser kritische Blick, den du irgendwann einmal entwickelst, der geht nur mit der Zeit. Und den geht nur, wenn du viele Patienten siehst, die kritisch sind oder eben auch nicht. Und das hilft für den Klinikalltag enorm. Nur denkst du in der Klinik, wenn dir halt jetzt ein Rettungssanitäter jemanden bringt oder eine Rettungsmannschaft jemanden bringt mit, also nicht reduzierten Allgemeinzustand, dann gehst du halt im Kopf durch, okay, was kann alles einen reduzierten Allgemeinzustand machen und was sind die schlimmsten Sachen, die passieren können und die sollte ich vielleicht ausschließen oder beweisen und dann halt entsprechend reagieren. Was ich halt ganz oft nicht mag, ist, wenn Rettungssanitäter dann Patienten übergeben und ganz banale Sachen theatralisch präsentieren wollen, die aber mit der jetzigen Situation überhaupt nichts zu tun haben.
Die Knieprothese, die Atemnot mit der Knieprothese vor 3 Monaten. Ja, aber das glaube ich tatsächlich.
Oder weiß ich nicht, der Hund, der jetzt alleine zu Hause ist und sie wissen nicht, wie der versorgt wird, das ist mir in der jetzigen Situation, wo die Patientin oder der Patient jetzt mit 80 systolischen Druck kaum kaltschweißig auf der Trage liegt, ziemlich egal.
Ja. Jetzt aus der reinen egoistischen Sanitperspektive verstehe ich gar nicht. Ja? Verstehe ich überhaupt. Der Hund ist wichtig, Volker. Der Hund ist wie. Nein, aber Spaß beiseite, ich verstehe das schon, ja. Also das ist wirklich.
Aber das ist witzig, dass du das ansprichst, weil das ist nämlich auch meine Erfahrung. Ich bin jetzt 10 Jahre im Rettungsdienst, du auch, wir haben fast gleich angefangen.
Ja, im Oktober werden es 11 Jahre.
Bei mir November 11, ja.
Ja.
Ich gehe wo rein und ich sehe zu 90% schaue ich den Patienten an und denke mir, oh, scheiße groß. Oder okay, wir haben noch Kapazität. Es ist ganz selten, dass man sich da täuscht. Und ich glaube, den Blick kriegst du draußen tatsächlich besser als drinnen, habe ich so das Gefühl zumindest irgendwie.
Ja, drinnen ist so ein bisschen geschützte Werkstätte, weil du hast da dann vielleicht noch einen Oberarzt, der schon länger im Geschäft ist und dir natürlich sagen kann, ah, da hatte ich mal einen Patienten und der war ähnlich und das ist nicht ganz so gut ausgegangen und deswegen machen wir das und das und das noch. Und den hast du halt draußen im Rettungsdienst nicht. Ich bin ja noch Rettungsdienst gefahren, da waren diese Notarztindikationen viel strikter. Also du mittlerweile glaube ich ja, du musst relativ viel den Notarzt dazu holen, um einfach eine bessere Patientenversorgung zu gewährleisten. Wir sind früher, wie ich Rettungsdienst angefangen habe, mit Thoraxschmerzen und 80 systolischen Druck selbst halt mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren. Das war gang und gäbe.
Ja, das sind die Kampfsahnis, ne?
Nein, ich meine, die Frage ist halt, und ich meine, jetzt bin ich provokativ, gell? Ich bin selber Notfallsanitäterin und außerdem irgendwie für Qualität bei mir zuständig in der Organisation. Aber die Frage ist halt, wie viel schneller wart ihr dort, als der Notarzt bei euch gewesen wäre? Ja, also die Frage muss ich schon...
Also wie, meinst du, wie viel schneller wäre der Patient jetzt einer adäquaten Versorgung zugekommen,
ja,
ob
genau.
du jetzt auf den Notarzt wartest
ja, genau.
oder zusammenpackst und fährst die
und
Entscheidung,
bin ich,
oder?
Jetzt bin ich super gemein und sage, ein Notarzt ist kein Krankenhaus. Das heißt, ein Notarzt ist in dem Fall kein Katheterlabor.
Nee.
Ein Notarzt ist in dem Fall keine adäquate Versorgung, sondern Schadensbegrenzung, stabilisieren und dann fahren.
Ist ja auch so der Klassiker tatsächlich, dieses, wir holen uns den Notarzt für eine Schmerztherapie. Das ist leider ganz oft ein Thema, das schief geht.
Ja.
Also, weil auch der Notarzt dann sagt, okay, hey, guter Freund,
oh.
was soll ich jetzt anfangen? Was soll ich reinfahren? Ja, weil mit Cat Dormicum werde ich jetzt nicht anfangen,
oh.
mit Fenta
oh.
auch nicht. Was soll ich machen? Ja.
Herr Facharzt für Podcastmedizin.
Also ich habe noch Rettungsdienst begonnen. Da war noch nicht dieses Notarzt-Einsatzfahrzeug, sondern da war noch wirklich dieser große NRW mit 3 Mann Besatzung.
Ja.
Und dann bist du halt mit dem zusätzlich, oder du hast dir den dazugeholt. Und dann war dir aber klar, wenn der Notarzt da ist, bringt der Notarzt den Patienten mit seinem eigenen Notarztwagen ins Krankenhaus. Da hast du selber nicht mehr relativ viel zu tun. Und dieses jetzige System mit der Notarzt kommt hin, und kann dann dort entscheiden, okay, ist es so kritisch, dass ich mitfahren muss oder kann ich ihn dort versorgen und er ist so weit stabil, dass man ihn dann halt mit Rettungssanitätern ins Krankenhaus transportiert. Das war zu der Zeit, wo das halt so war, wir fahren mit Thoraxschmerz selber rein, war das nicht.
Aber magst du vielleicht ganz kurz erklären, wie glücklich du bist, zum Beispiel, wenn man dich zu der 92-jährigen Omi mit Oberschenkelhals zur Schmerztherapie holt.
Ja, aber was willst du machen bei der 92-jährigen Omi mit Oberschenkelhals, die Schmerzen hat, die wirst du nicht adäquat versorgen können und nicht gut transportieren können, weil sie Schmerzen hat. Und ich finde halt, es soll keiner leiden, auch die 92-jährige Omi nicht. Und dann muss man sie halt dementsprechend schmerztherapieren. Und wenn das heißt, dass ich sie halt kurzzeitig sediere mit Cat Dormicum, wobei ich jetzt nicht unbedingt der Cat Dormicum-Freund bin, aber ein bisschen Fentanyl schadet auch der etwas älteren Dame nicht, dann muss ich halt mitfahren. Ist halt so, ja.
Das Ding ist, das Argument, mit dem mir ganz viele Notärzte in dem Setting zum Beispiel kommen, ist, dass du dir aus einer stabilen Patientin ganz, ganz leicht eine instabile Patientin machen kannst, die dann atemdepressiv wird, die vielleicht einfach das alles nicht mehr gut verträgt, die du dann intubieren musst, tralala, und die vielleicht von dem Tubus dann nicht mehr wegzukriegen ist, tralalalalala. Deswegen scheuen sich zumindest bei uns die Notärzte extrem vor diesen banalen, sage ich unter Anführungszeichen, Schmerztherapien, die auch durch Lagerung irgendwie hinkriegbar wären.
Naja, Grundvoraussetzung ist, dass ich die Patientin halt optimal lagere. Wenn ich die halt in der Vakuummatratze gut stabilisieren kann und sie dadurch schmerzfrei ist, naja, dann brauche ich aber auch keinen Notarzt, der dem Patienten jetzt mit starken Opioiden und starken Schmerzmitteln so weit schmerzfrei bekommt. Wenn das aber mit dieser Lagerung nicht geht, weil, weiß nicht, der Unterschenkel im 90-Grad-Winkel in die andere Richtung schaut,
okay.
ja, dann
wird's
mir nicht ausbleiben.
Aber dafür gibt es jetzt zum Beispiel auch Pentrop, genau,
ja.
Methoxyfluran.
Ja.
Das gibt es jetzt mittlerweile, es ist ja in Österreich jetzt angekommen.
Ja.
Ja. Und es gibt jetzt mittlerweile halt auch für die Notfallsanität in Österreich auch die Möglichkeit zu sagen, wir machen jetzt selber was, um sie zumindest auf die Vakuummatratze zum Beispiel adäquat umlagern zu können, ohne dass sie Schmerzen hat oder exorbitante Schmerzen hat. Was denkst du jetzt zum Beispiel darüber, dass man gewisse Sachen, die jetzt nicht vielleicht in die wirklich absolut kritische Richtung gehen, auch für Notfallsanitäter präklinisch freigibt? Was denkst du da darüber?
Ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil dazu muss ich gut einschätzen können, wie der Patient sich präsentiert. Also nur nehmen wir das Thema akutes Koronarsyndrom her. Nicht jeder Thoraxschmerz ist ein akutes Koronarsyndrom und nicht jedem sollte ich vielleicht Aspisol geben. Mhm. Also Aspirin für die Nichtmediziner unter euch. Und das macht halt dann ganz oft Schwierigkeiten, weil wenn halt der retrosternale, also der Schmerz hinterm Brustbein oder da irgendwo in der Magengegend ist, der dann fälschlicherweise als akutes Koronarsyndrom gesehen wird, aber eigentlich das Ulkus ist, also diese klassische Magendurchbruchgeschichte oder so, dann tue ich mit Aspirin dem Patienten nichts Gutes. Und das sehe ich ein bisschen kritisch. Wenn es um Schmerzmedikation geht, ja, alles im Rahmen, aber ich finde halt, das sollte trotzdem, dafür studiert man ja und dafür hat man gewisse Differentialdiagnosen, die man durchgehen muss und dann weiß man, okay, es gibt ein Schmerztherapieschema und man sollte auch mit dem umgehen können und auch wenn halt irgendwie die Nebenwirkungen von diesem Medikament kommen, die man wissen sollte, dann muss man halt auch dementsprechend adäquat reagieren auf das.
Ich glaube, wir diskutieren ja definitiv nicht darüber, wenn ich jetzt sage, okay, ich schreibe ein EKG und ich habe einen astreinen STEMI zum Beispiel, dass theoretisch jeder Notfallsanitäter wirklich aus dem FF sehen sollte und ich sage dann, jetzt fahre ich mit Aspisol, jetzt fahre ich mit was auch immer, ja, nach Schema. Ich glaube, darüber diskutieren wir nicht, gell? Aber es ist halt schon, und da gebe ich dir auch vollkommen recht, dieses Thema, dass auf der einen Seite kann ich es korrekt interpretieren, kann ich das richtig einschätzen, dass es jetzt kein Interkostalschmerz in irgendeiner Form ist, sondern muskuloskeletaler Schmerz, ist ein schwieriges Wort, bitte sagt es 7-mal schnell hintereinander.
Niemals.
Ich sag's euch, baut's auf. Muskuloskeletaler Schmerz. Wenn ich dann natürlich hergehe und sage, ja, das EKG ist jetzt irgendwie ein bisschen suspekt, aber jetzt auch nicht klar ein STEMI, aber das könnte jetzt eigentlich schon was sein. Und wenn ich dann da reinfahre natürlich und sage, okay, naja, jetzt gebe ich Medikamente, das ist schwierig.
Aber das ist unser Algo. Unser Algo sagt, ischämietypischer Thoraxschmerz.
Ja.
Es ist scheißegal, was das EKG ansagt.
Und das, ja.
Schlimmstenfalls, du schreibst ein EKG, es schaut ähnlich aus wie ein STEMI, ist aber kein STEMI, also kein Streckenhebungsinfarkt, sondern ist schlimmstenfalls eine Dissektion und dann gibst du ihm Aspirin und dann ist halt das große Problem da, weil die Aortendissektion sollte vielleicht nicht blutverdünnt sein.
Aber, ich kann jetzt nicht genau erzählen, warum, aber ich bin in dieser ganzen Diskussion sehr firm. Und mir wurde ganz, 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 ganz wild versichert, dass diese 250 Ass, die wir geben dürfen, das Ganze weder inoperabel noch arg viel schlimmer machen, weil die 250 Ass ja eigentlich sehr homöopathisch sind, wenn wir alle beim Kater 500 nehmen.
Ja.
Also,
ja, das stimmt. Du nimmst aber beim Kater Aspirin über den Mund auf und nicht intravenös, dadurch wirkt es ein bisschen schneller. Und ich finde halt, wir geben auch in der Klinik manchmal auch ein bisschen zögerlich Aspirin, je nachdem, wie sich das halt präsentiert. Weil wenn das irgendwie ein Thoraxschmerz ist, der 5 Tage her ist, dann ist es halt irgend so ein superakuter Herzinfarkt und den wirst du ja nicht gleich angiografieren. Also den schickst du nicht gleich zum Herzkatheter. Auch wenn er vielleicht noch hebt, weil der viel eine höhere Sterberisiko hat und eine höhere Komplikationsrate und du den eher vorher abkühlen lassen möchtest, bevor du da jetzt dann vielleicht noch mehr kaputt machst, als was eh schon kaputt ist.
Und das ist tatsächlich jetzt ganz spannend, weil jetzt aus meiner Notaufnahmeerfahrung wieder raus, wenn wir in der ZNA einen wirklich bestätigten STEMI oder N-STEMI hatten oder einen STEMI, der halt auf jeden Fall koronar angiografiert wird, also ins Herzkatheterlabor geht.
Troponin schreit.
Und Troponin Hallo sagt, genau, ins Fern, genau, dann Troponin. sollte man eigentlich fast erklären, oder? Ja, ein Herzmarker, Herzmarker im Endeffekt. Also wenn das hoch ist, einfach gesagt, wenn das hoch ist, und bitte korrigiere mich, wenn das hoch ist, ist scheiße, ist wahrscheinlich...
Und stirbt Gewebe ab.
Ist irgendein Herz. Zellsterben im Gange, und wenn das natürlich dann verbunden ist mit der Klinik, Thoraxschmerz und ausstrahlend oder was auch immer und vielleicht noch ein bestätigtes EKG dazu, dann ist das eigentlich safe, ein Infarkt geschehen. Volker, richtig?
Ja, wobei du aber, wenn wirklich einen ST-Streckenhebungsinfarkt hat, aufs Troponin nicht mehr warten musst.
Ja, okay. Halt ja, passt.
ST-Streckenhebungsinfarkt. Das nehme ich. Natürlich ist dann das Troponin auch hoch, also kann hoch sein, muss nicht, weil wenn der Infarkt erst 30 Minuten her ist und er hebt halt ganz schier im EKG, dann kann das Troponin initial 3 sein, ja, je nachdem, welches Troponin man halt nimmt. Aber in Wahrheit kann es am Anfang noch negativ sein und kommt halt dann 2 Stunden später oder so. Wenn er da aber seit einer halben Stunde die Klinik hat, die klassische Klinik, die man kennt, und dann halt das EKG geschrieben wird und dann auch noch richtig interpretiert wird, was ja auch nicht immer so einfach ist, muss man nicht sagen, fährt er natürlich auch ins Katheterlabor und dann redet man sich mit den Angiografeuren zusammen, was man jetzt dann sonst noch macht. In den Guidelines ist das ganz gut abgebildet, was man halt initial machen sollte und was man vielleicht nicht machen sollte. Die kann eigentlich jeder gerne nachlesen. Aber Aspisol gehört dazu, also die 250 Aspirin kann man geben. Ich finde es halt schwierig, wenn man jetzt mit EKG-Interpretation nicht so viel am Hut hat, sondern das nur rein von der Klinik macht und gar kein EKG geschrieben hat, dass man dann nur, weil er halt irgendwie Thoraxschmerzen hat, die plötzlich gekommen sind, ihm dann auf einmal Aspirin zu geben. Weil es gibt halt ganz viele Sachen, die Thoraxschmerzen machen, die kein Aspirin brauchen, sondern ein banales Schmerzmittel, Paracetamol oder Diclofenac oder was weiß ich, ja. Die viel einfacher zu behandeln sind. Und ich war total verwundert, weil ich habe das nicht gewusst, dass das mittlerweile der Rettungsdienst oder der Rettungssanitäter mit Zusatzausbildung geben darf. Das war mir komplett neu.
Mhm. Ja, aber jetzt korrigiere mich ganz kurz. Weiß nicht, ob das wird wahrscheinlich je nach internationale Guidelines sein, aber ich glaube mich daran zu erinnern, dass so diese klassische, das Loaden, wie man das nennt,
Blutverdünnen.
Wenn das jetzt wirklich ein bestätigter Infarkt ist und wir gehen in ein Herzkatheterlabor für eine Koronarangiografie, dann haben wir immer 500 Milligramm Aspisol gegeben, 4000 Einheiten Heparin. Und
Prilic oder so.
Und dann Plavix oder ein Prilic, je nachdem, genau. Aber ich glaube, das war bei uns so der Algo. Mhm. Und wenn man sich jetzt das überlegt, dass wir unter Anführungsstrichen nur eine homöopathische Dosis von 250 Milligramm Aspisol geben dürfen, ist das jetzt nicht so wenig eigentlich, wenn man sich so recht überlegt. Ja. Klar, wir geben kein Heparin, wir geben kein Plavix, Prilic, was auch immer, aber trotzdem ist es trotzdem schon ein relativ beeinflussender Faktor.
Ja, aber es ist eine andere Art von Medikament. Also Blutverdünner ist ja nicht gleich.
Ja, 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 natürlich.
Aber wir driften gerade brutalst in eine fachliche Richtung.
Stimmt.
Volker, ich habe eine Frage. Wir haben ja sehr viele sehr junge Zuhörer. Das sind so Menschen, die machen gerade Zivi, FSJ, das sind Schulsanitäter. Gibt's so diese Top 3 Tipps, du darfst auch kurz überlegen, die du als junger Sani gern von dir jetzt gehabt hättest? So für ein erfolgreiches Rettungswesenleben.
Rettungswesenleben. Ja, aber das ist tatsächlich eine gute Frage. Das würde mich auch interessieren. Ja.
Also der erste Tipp fällt mir gleich ein, geh vor jedem Einsatz zumindest noch aufs Klo.
Aus
leidiger eigener Erfahrung, weil wenn du mal am Einsatzort dann ganz dringend auf die kleine Seite musst, das geht nicht gut.
Hast du dann gefragt, ob du gehen darfst oder hast du durchgezogen?
Ich bin einfach gegangen, weil nicht laufen lassen. Aber es war halt, du weißt ja nicht, was kommt, ja, wenn diese Einsatzmeldung oder diese, bei uns waren es dann noch damals noch diese Pager und der hat halt eine Einsatzmelodie gehabt, du weißt ja nicht, was dann ist. Und deswegen war für mich immer, okay, ich gehe vorher sicher noch einmal aufs WC, auf die kleine Seite, das muss sich ausgehen. Ich habe es nur ein einziges Mal nicht gemacht und dann war das so ein großer Verkehrsunfall mit, ich glaube, 10 Autos.
Ach, scheiße.
Und einfach 4,5 Stunden zu arbeiten und du, genau, und du stehst halt dann daneben und denkst, naja, eigentlich muss ich irgendwie die, ja, und wo kann ich jetzt? Und eigentlich hast du Patienten zum Versorgen und dann musst du halt irgendwie schauen, dass du schnell irgendwo auf die kleine Seite gehst. Und wie wir das alle kennen, wenn wir dann nervös sind und gestresst, dann geht das auch meistens nicht so einfach. Also das ist Tipp Nummer 1, geht auf alle Fälle vorher noch einmal aufs WC.
Ja.
Lass mich überlegen. Tipp Nummer 2, es gibt immer Kollegen, die definitiv mehr Erfahrung haben als du. Und da gibt es zwei Arten von Kollegen. Es gibt die einen Kollegen, die mehr Erfahrung haben als du und es dich wissen lassen, dass sie es haben, aber ihre Wissen nicht mehr weitergeben. Von denen halte ich eher fern. Von den Kollegen, die wissen, dass sie mehr wissen als du, weil das ist ja ganz klar, wenn du erst, gerade angefangen hast und du hast einen Kollegen, der seit 10 Jahren im Rettungsdienst ist, der hat natürlich mehr gesehen. Wenn dich der aber an seinem Wissen teilhaben lässt, mit dem Hintergedanken, dass du vielleicht nicht die gleichen Fehler machst wie er in der Situation, die solltest du dir warm halten und von denen solltest du viel lernen und einfach alles fragen, was geht.
Und das schreibe ich auch. Ja, absolut.
Zu 100%.
Ja, das sind die Besten, das sind die Mentoren.
Ja.
Grüße gehen raus an meine Mentoren.
Genau, also Grüße gehen raus an meine Mentoren. Einer wird heute zuhören, hat er gesagt. Dem habe ich im Vorfeld gesagt, dass wir uns heute treffen und aufnehmen.
Cool.
Und der hat gesagt, ich soll ihm da die Folge schicken.
Spread the love.
Volkers Mentor, Liebe geht raus.
Liebe geht raus, hast gut gemacht.
Ja.
Und der dritte Tipp, schwierig. Also wenn du etwas nicht weißt, dann gib es zu, dass du es nicht weißt. Das braucht viel Mut, dass man Sachen auch zugibt, wenn man sagt, hey, sorry, aber das weiß ich jetzt nicht. Was aber nicht heißt, dass du es dann nicht nachlesen könntest. Weil ich finde es immer einfacher, du kriegst zwar Infos von Mentoren und die lassen dich an ihrem Wissen teilhaben, aber alles, was man sich ein bisschen selber erarbeiten soll, kann, muss, das bleibt sicher länger hängen und das hast du dir halt dann selber durchüberlegt und dann kannst du das auch sicher besser weitergeben. Ich lebe nach dem Motto, see one, do one, teach one. Das heißt, einmal zuschauen, das zweite Mal sollte man es vielleicht unter Anleitung machen und das dritte Mal sollte es man erklären können. Dazu muss man aber auch bereit sein, sich in diese Thematik ein bisschen hineinzulesen und das halt dann auch dementsprechend zu üben, um es dann halt weiterzugeben.
Ja.
Das finde ich richtig gut.
Kann man nur unterschreiben, ja. Oder? Und ich finde, das ist ein wunderschöner Schlusspunkt.
Ja, finde ich auch.
Für die erste Feature-Folge.
Ja. Lass das mal öfter machen, das macht echt Spaß.
Lass mal öfter machen, ja.
Ja, unbedingt. War echt lustig mit euch.
Schöne Sache. Ja, dann werden wir doch einfach jetzt hier an der Stelle einen Schlussstrich ziehen, oder?
Ich würde sagen, wir übergeben dem Volker das Schlusswort.
Ja, voll. Das ist eine schöne Idee. Ja. Lieber Volker, the stage is yours. Bitte mach einen Schlusspunkt.
Erstens mal vielen Dank für heute. War echt eine super Folge. Und um es mit den Worten von einem Konzil zu beenden, Diktat Ende, diktiert Volker, danke fürs Schreiben. Bye, bye.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Liebe Leute, eine wunderschöne Woche.
Baba, ciao.
Tschüss.
Ciao.